Werbung.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code FITNESS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code FITNESS. Ka'Chava.com, code FITNESS.
Werbung Ende.
Es ist Freitag, der 10. März. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz.
Es wird ja in der Ukraine nirgendwo so erbittert gekämpft wie um die Stadt Bachmut im Osten des Landes. Auf beiden Seiten sterben wohl unfassbar viele junge Leute. Warum ist den Kriegsparteien diese Schlacht so wichtig?
Ja, das ist wirklich eine unheimlich gute Frage. Und ich glaube, wir kommen da wieder an diesen Punkt, den haben wir öfter schon mal besprochen, der Nebel des Krieges oder das, was sozusagen in der fast schon alltäglichen Entscheidung und Erwägung der unterschiedlichen Seiten, also der russischen und der ukrainischen Seite, dann tatsächlich den Ausschlag gibt. Ich glaube, auf der russischen Seite ist es noch relativ einfach, das klar zu machen. Wir haben auf der einen Seite die politische Dynamik in Moskau, wo auf der einen Seite der Chef der Wagner-Truppen und auf der anderen Seite die russische Armee sich gegenseitig sozusagen behakeln und die Frage Bachmut zu so einem Lackmustest geworden ist, wer denn jetzt eigentlich hier die größeren Leistungen in diesem Krieg oder der Spezialoperation tatsächlich erbringt. Auf der ukrainischen Seite, und jetzt kann ich wirklich nur spekulieren, denn wir haben ja gesehen, es gab, ich will nicht sagen einen offenen Konflikt, aber doch sehr unterschiedliche Meinungen in der politischen und militärischen Führung in Kiew darüber, habe ich den Eindruck, aber das ist jetzt wirklich echt nur so ein bisschen Kaffeesatzleserei, dass man zu der Erwägung gekommen ist, dass aufgrund des Verlustverhältnisses, ne, also die Ukrainer sprechen von einem toten ukrainischen Soldaten zu 7 toten russischen Soldaten, die westlichen Geheimdienste sind etwas konservativer in den Schätzungen, dass man sagt, das lohnt sich noch. Ja, also der Blutzoll ist in Ordnung. Und ich spreche das auch bewusst so aus, weil das natürlich eine Art von Herangehensweise ist, die den deutschen Ohren sehr unangenehm erscheinen muss. Aber natürlich geht es letztendlich darum, in dieser mikroskopischen Betrachtung, um die Frage, wer kann das länger durchhalten? Und wenn ich eine solche Kill-Rate habe, dann kann man sagen, okay, das macht noch Sinn. Und ich glaube, die zweite Erwägung ist, lassen Sie mich das noch ergänzen, dass man auch wiederum sozusagen, nicht Spekulation, aber sozusagen Interpretation, dass man offensichtlich auf der ukrainischen Seite den Eindruck gewinnt, dass die russische Seite kurz vor dem Kulminations- oder Punkt oder Kollaps der Offensive eigentlich ist. Das heißt also, die Frage ist, kann ich das durch Bachmut schon zum Stillstand bringen, die ganze Geschichte, anstatt dass ich ihnen jetzt wieder Raum gebe, indem ich mich zurückziehe und damit im Grunde genommen dann dieses Gebiet zurückkämpfen muss.
Ist es nicht für eine militärische Auseinandersetzung im 21. Jahrhundert eine ziemlich anachronistische Herangehensweise zu sagen, wir schlagen uns dort auf die Köpfe, bis einer ausgeblutet ist. Das ist ja geradezu eine archaische Art der Kriegsführung.
Ja, oder man kann auch sagen, so hat Krieg immer funktioniert. Das ist, glaube ich, der andere Teil. Ich glaube, was wir da sehen müssen, ist, dass das 21. Jahrhundert und auch, ne, da gibt es ja dann schon Szenarien über sozusagen die Zukunft des Krieges und so weiter und so fort. Roboter hast du nicht gesehen und die ganzen Schreckensbilder auf der einen Seite. Und dann gibt's halt die Bilder, die halt eben eine Kontinuität, ich will es gar nicht ins Mittelalter greifen, ne, aber der modernen Kriegsführung des 19. und 20. Jahrhunderts bis heute einfach durchziehen und Krieg als eine soziale Institution und die Organisation von Gewalt fragt dann nicht danach, was denn sozusagen angemessen für den Zeitgeist wäre, sondern man trifft dann aufeinander und wir haben nicht im 21. Jahrhundert, aber im 20. Jahrhundert ja auch noch Kriege gehabt oder haben sie vielleicht jetzt noch, die dann mit Macheten, Messern und Pistolen ausgetragen werden, ne? Und nicht mit Cyberkriegsführung nur.
Kann es sein, dass der Krieg dort gewisserweise den Krieg befeuert, dass man nämlich sagt, je mehr ukrainische Soldaten dort sterben, desto dringender ist es, die Stadt zu verteidigen, weil deren Opfer wäre sonst umsonst gewesen. Während ja auf der anderen Seite, je verlustreicher die Kämpfe sind, desto naheliegender ist der Gedanke, dass man irgendwie zu einem Ende des Gemetzels kommt.
Naja, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Also klar, gibt's so eine Erwägung. Aber ich glaube, treibender ist eigentlich die Abschätzung, dass es sich lohnen kann, weil man natürlich gleichzeitig versucht, Reservetruppen ranzuführen und damit die ukrainischen Verteidiger, die in Bachmut noch sind, wiederum zu entlasten. Das ist aber ein Spiel gegen die Zeit, das muss man auch ganz klar sagen. Also da gibt's jetzt nichts, was man ganz automatisch hinbekommen kann. Und das ist ein Wesen des Krieges, dass eben sie immer einen Gegenüber haben, der direkt versucht, ihre Optionen und das, was sie sich vorgestellt haben, zu verhindern, zu torpedieren und sie gleichzeitig mit neuen Herausforderungen, die er stellt oder sie stellt, zu konfrontieren, die sie wiederum in Dilemmata und Probleme bringen.
Der Kommandeur der ukrainischen Landstreitkräfte hat ja ziemlich offen gesagt, dass es vor allem darum geht, die Kräfte des Gegners zu binden, um Zeit zu gewinnen. Heißt das, dass die Ukrainer, die dort gerade sterben, auch sterben, weil es noch etwas länger dauert, als eigentlich nötig gewesen wäre, bis das Land bereit ist zu der angekündigten Frühjahrsoffensive?
Nee, so will ich das nicht interpretieren. Wir haben jetzt gerade in dem Bereich der Ostukraine beginnt die sogenannte Zeit der Weglosigkeit, also wo, wenn sie keine befestigte Straße haben, sie im Grunde genommen im Schlamm versinken. Das heißt also, in dieser Phase sind zum jetzigen Zeitpunkt noch raumgreifende Operationen einfach nicht möglich. Das heißt, ja, da braucht man noch ein bisschen Zeit, aber das ist jetzt nichts, was, wie soll man sagen, überraschend ist. Oder ich will es so sagen, möglicherweise, wenn wir vor 6 Monaten oder 9 Monaten schon Kampfpanzer geliefert hätten, hätte man das vermeiden können. Hätte man eine andere Kriegsführung gesehen, eine andere Operationsführung gesehen und wäre man jetzt auch woanders. Ist man aber nicht. Also ist man zeitlich jetzt sozusagen nach hinten geworfen und muss gucken, dass man dann, wenn das Wetter es wieder zulässt und das Gelände es wieder zulässt, dann tatsächlich wieder in die Vorderhand zu kommen und die Zeit bis dahin zu nutzen, um so viel wie möglich auf der einen Seite die eigenen Leute auszurüsten, aber eben, das ist das zweite Ziel und auch immer die direkte andere Seite der Medaille, zu gucken, dass Russland selber so viel Truppen nach vorne wirft und man die vernichten kann, so viel wie es geht. Denn auch das ist wiederum klar, das muss man auch sehen. Auch Russland steckt ja in einem Dilemma. Russland kann nicht einfach jetzt abschalten und sagen, dann ziehen wir uns eben aus Bachmut zurück, weil es eben so ein politisches Symbol geworden ist. Ne? Also da hat man sich sozusagen auch aus der russischen Seite so stark verhakt, auch wenn es militärisch vielleicht gar keinen Sinn machen würde. Und auch die Tatsache, wenn man Bachmut eingenommen hat, man eigentlich aus russischer Sicht natürlich schon weiß, dass man dann in den viel stärkeren Artilleriehagel der Ukrainer reinkommt. In Klammern, okay, die haben jetzt nicht so viel Munition, aber trotzdem sind sie in einer besseren Schussposition. Das scheint einem als Wahnsinn, aber man sieht, dass es politische und militärische Triebkräfte gibt, zu denen man nicht einfach sagen kann, ja okay, die zählen hier nicht.
Wenn Sie mal spekulieren müssten, was glauben Sie, was wird sich in Bachmut entscheiden? Wird es das Verhältnis von den Wagner-Truppen zu den regulären russischen Truppen sein? Geht es da um politische Fragen innerhalb der ukrainischen Führung? Wie wichtig wird das für den weiteren Kriegsverlauf sein, wer in, sagen wir mal, 1 oder 2 Monaten die Stadt kontrolliert?
Ja, ich würde es, glaube ich, gar nicht so rumstellen, sondern ich glaube, also aus einer militärischen Sicht ist die Frage, wie viel Verluste beide Seiten für Bachmut einstecken und wie das sozusagen das relative Verhältnis dieser Verluste zueinander ist, weil darüber sich ja tatsächlich die zukünftige Offensivfähigkeit beider Seiten eigentlich diskutiert. Ne? Also wenn Russland extrem viele Soldaten verliert und wir sind jetzt ja schon offensichtlich, muss man ganz vorsichtig sein, an dem Punkt, wo nicht nur in Bachmut, sondern insgesamt die 300.000 ausgehobenen Zwangsrekruten vom letzten Jahr, und ich sage auch das sehr bewusst, verbraucht worden sind, denn sie sind ja nicht als Menschen ausgehoben worden, sie sind im Grunde nur als Kanonenfutter ausgehoben worden, die also getötet oder verletzt worden sind, dann ist die Rechnung nicht komplett verkehrt, die auf der ukrainischen Seite hier aufgemacht wird, zu sagen, das macht irgendwo Sinn, damit die russische Seite so stark zu schwächen, dass wir eine Möglichkeit haben, im nächsten Schritt, man muss ja immer an den nächsten, übernächsten Schritt dann schon denken, die Möglichkeit zu haben, eine Offensive auch gar nicht mal da, sondern in anderen Bereichen der Ukraine dann voranzutreiben.
Wir haben jetzt, was ein ganz anderes Thema ist, gesehen, dass in den letzten Tagen es wieder große Sorgen gab, insbesondere um das Atomkraftwerk in Saporischschja. Und was mich so aufgeschreckt hat, ist, dass der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde gesagt hat, jedes Mal, wenn wir dieses Kraftwerk runterfahren, wenn es von der Stromversorgung von außen abgeschnitten ist, das ist, als ob wir würfeln würden. Irgendwann geht uns das Glück aus. Können wir darauf vertrauen, dass die Kriegsparteien das irgendwie im Blick haben?
Ja, wir können darauf vertrauen, dass sie es im Blick haben. Das heißt aber nicht, dass sie es kontrollieren. Ich glaube, das ist auch mit dem Würfeln gemeint. Also ich finde, das Bild ist sehr passend. Das ist wirklich ein dramatisches Risiko, das man da, glaube ich, eingeht. Das wird zumindest meinen. mein Eindruck. Und auch da haben sich die Kriegsparteien so verhakt, dass natürlich keiner sagt, okay, wir ziehen uns jetzt hier zurück, stellen das Gebiet sakrosankt und auch dieses Atomkraftwerk und stellen sicher, dass es funktioniert, weil es natürlich auch aus russischer Sicht ein Erpressungspotenzial darstellt, ne, und ein Schreckenspotenzial darstellt. Was der Effekt einer davon wäre, wenn das Kernkraftwerk, jetzt muss man vorsichtig sein, explodiert, ist ja sicherlich nicht das Wahrscheinlichste, sondern dass es zu einem Leck kommt, dass es zu einer Kernschmelze kommt. Das hängt dann natürlich in erheblichem Maße vom Ausmaß des Unfalls ab und dann in den direkten Folgen von Fragen von Windrichtung, Wetter etc. etc. Also da sind die Daten der letzten Unfälle, insbesondere dann auch in Richtung Japan, aber auch das, was rund um Tschernobyl passiert ist, glaube ich, ganz hilfreich zu sehen, dass es schon von der Hauptwindrichtung abhängt, davon, ob es regnet oder nicht, also ob sozusagen die Partikel ausgespült werden, die da möglicherweise in die Atmosphäre geraten. Aber alles das kann man halbwegs gut, glaube ich, auch im Internet recherchieren. Und es gibt, glaube ich, auch ein paar Simulatoren, die das zeigen können, was denn die Effekte sind.
Naja, aber der Ausgangspunkt muss ja sein, dass dies unbedingt zu verhindern ist. Und man sieht ja, dass die Konfliktparteien in anderen begrenzten Feldern durchaus zu Vereinbarungen imstande sind. Was weiß ich, beim Gefangenenaustausch, bei Getreidelieferungen. Wäre das nicht ein Ansatzpunkt, wo wer auch immer, Herr Erdogan, die UNO, sagen muss, das möchten wir gerne rauslösen, auch wenn unabhängig von allen anderen Fragen, lass uns dieses Problem angehen.
Finde ich eine gute Idee. Ich würde Ihnen auch zustimmen. Ich glaube, jetzt muss man den Wert dieses Kraftwerkes versuchen, ein bisschen besser einschätzen zu können. Also es ist auf der einen Seite so eine Schreckensdrohung gegen den Westen, wobei wir auch gar nicht wissen, ob die Effekte, wie weit die bei uns ankommen würden. Und das andere ist, das Kernkraftwerk versorgt ja, wenn ich das richtig verstanden habe, einen Teil des ukrainischen Gebietes. Das heißt also, es ist eine Art von sozusagen Infrastruktur, Pfand, das sie da in der Hand haben, wenn sie das kontrollieren oder nicht kontrollieren. Und wenn sie es abgeben, dann hat eben der andere die Kontrolle über die Energie, die aus dem Kernkraftwerk rauskommt. Und das will man offensichtlich, so würde ich es zumindest interpretieren, zum jetzigen Zeitpunkt gönnt das keiner der anderen Seite. Ich weiß nicht, ob man dieses Kraftwerk in einen, wie soll man sagen, Nulllastbetrieb fahren kann, dass man sagt, okay, das arbeitet einfach weiter, aber es liefert keine mehr Energie, so, aber wir können es sozusagen aus der atomaren Gefährdungssituation rauslösen.
Ich danke Ihnen erstmal, Herr Mölle.
Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
Das war Ukraine die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Dienstag bei stern.de, RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Dienstag.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.